ARD. WDR Zeitzeichen. Stichtag heute.
28. Mai 1933. Der Todestag der Flugpionierin Marga von Etzdorf.
Es ist ein Anfängerfehler. Auf dem Flughafen von Aleppo landet sie mit statt gegen den Wind. Die Maschine kommt von der Rollbahn ab und landet in einem Graben. Leicht benommen klettert Marga von Etzdorf aus dem beschädigten Flugzeug. Sie weiß, so bald würde sie nicht weiterfliegen können. Ist das der Moment, in dem sie beschließt, zu sterben? Der Kommandant des Flughafens hat viele Fragen. Formulare müssen ausgefüllt, ein Unfallbericht muss erstellt werden. Aleppo steht 1933 unter französischem Mandat. Haben die Soldaten beim Begutachten des Schadens bereits entdeckt, was Marga von Etzdorf im Gepäck mit sich führt? Im Gebäude reicht man der jungen Pilotin Wasser und Kaffee. Einen Arzt brauche sie nicht, sagt sie, sie habe nur Kopfschmerzen. Die kleine, schmale Frau in der Lederjacke wirkt erschöpft. Ihr sonnenverbranntes Gesicht ist gerötet, die kurzen Haare kleben ihr am Kopf. Hektisch zieht sie an der Zigarette, drückt sie aus und bittet darum, eine halbe Stunde ausruhen zu dürfen. Man weist ihr einen Raum mit einer Pritsche zu. Kurz darauf fallen zwei Schüsse. 23 Minuten nach ihrer Bruchlandung erschießt sich Marga von Etzdorf mit einer Maschinenpistole. Die Waffe ist nur eines der Dinge, die sie in ihrem Gepäck nicht hätte mitführen dürfen. Marga von Etzdorf war eine Fliegerin der ersten Stunde. Obwohl ihre Karriere nur wenige Jahre währte, ist sie reich an Sensationen. Sie war die zweite Frau, die nach dem Ersten Weltkrieg die Fluglizenz A2 erwarb. Sie war die erste Co-Pilotin der Lufthansa. Sie gehörte zu den ersten Frauen mit Segelfluglizenz und sie flog als erste Frau der Welt allein von Berlin nach Tokio. Die Presse liebte sie. Sie war ein Star.
Fliegerinnen wie Marga präsentierten sich glamourös und mysteriös.
Dr. Evelyn Krelin, Luftfahrthistorikerin aus Washington.
Marga hatte eine nahezu androgyne Anmutung. Da ist das berühmte Foto mit dieser engen, Mephisto-artigen Fliegerkappe und der Zigarette in der Hand. Und sie schaut also ungeheuer cool und gelassen da rein. Das ist ein ganz gutes Beispiel, wie Fliegerinnen dieser Jahre sich zu vermarkten hatten. Sie mussten sich gelassen und erfolgreich geben als Prototyp der neuen Frau und dieser Ära. Moderne, sportliche Geschöpfe, denen nichts unmöglich war und auf die die traditionellen Beschränkungen der Gesellschaft nicht zutrafen.
Die Deutschen verfolgten Höhenflüge wie auch Abstürze ihrer Pilotinnen mit genießerischer Sensationslust. 1932 fragte ein Reporter im Rauchsalon des Atlantikliners Bremen Marga von Etzdorf nach ihrem Absturz aus 80 Metern Höhe. Das Interview, eines der wenigen, die von ihr erhalten sind, wurde fast reichsweit übertragen.
Nun, Frau von Etzdorf, Sie sind doch aus Bangkok jetzt zurückgekommen, allerdings leider nicht in Ihrer eigenen Maschine, denn
Nein.
Sie haben ja Bruch gemacht. Wie war denn das da eigentlich?
Oh, ich bin ganz ordentlich auf die Schnauze geflogen, auf gut Deutsch gesagt.
Wie waren denn nun Ihre Gefühle, da wir nun gerade bei den Gefühlen angelangt sind, als Sie abstürzten? Haben Sie denn da nun eigentlich sich noch was denken können oder ging das alles so schnell?
Ich habe gewartet, dass es aus wäre und als es nicht aus war, bin ich ausgestiegen und habe die anderen beruhigt, die sich viel mehr aufgeregt haben wie ich.
Das ist allerdings fabelhaft. Da sieht man, wie weit wir heute mit der Selbstbeherrschung bei den jungen Damen schon vorgedrungen sind.
Sie kann sich auch nicht darüber äußern, wie schwer sie unter ihren zwei Bruchlandungen gelitten hat, weil die natürlich ihr Renommee beeinträchtigt haben und das Vertrauen in ihre fliegerischen Fähigkeiten. Sie musste stattdessen immer noch glamourös und erfolgreich auftreten und also ein bestimmtes Image verbreiten in der Öffentlichkeit, das sicherlich scharf kontrastierte mit dem, wie sie sich im Inneren gefühlt hat.
Spektakuläre Alleinflüge waren ein harter Job. Sponsoren, die Flugzeuge und Geld zur Verfügung stellten, hatten Ansprüche. Auf der einen Seite sollte das Fliegen wie ein Kinderspiel aussehen, damit die Maschine sich gut verkaufte. Auf der anderen Seite mussten die Pilotinnen den Heldinnenmythos bedienen, um das Interesse in der Öffentlichkeit wachzuhalten und damit Werbung zu verkaufen.
Marga wusste, dass sie erfolgreich sein musste und dass sie dafür alles zu riskieren hatte.
Marga von Etzdorf wurde als Margarete Wolf am 1. August 1907 in Spandau geboren. Sie war 4, als ihre Eltern tödlich verunglückten und sie mit ihrer Schwester nach Thüringen in die Obhut der Großeltern kam, deren Namen sie später annahm. Schon als Kind liebte Marga den Sport, lernte Fechten, Reiten und Hockey. Ihre Liebe zum Fliegen entstand während eines Rundflugs, den ihr ein Bekannter geschenkt hatte, schrieb sie in ihrer Autobiografie.
An diesem Tag hat es mich richtig gepackt, um mich nie wieder loszulassen. Dieses Gefühl der unendlichen, der dreidimensionalen Freiheit, das einem nur das Fliegen geben kann.
Mit 19 Jahren begann sie in Berlin-Starken die Ausbildung zur Pilotin. Nach 4 Monaten bestand sie die Prüfung für den A2-Schein und lernte später noch Kunst- und Segelfliegen.
Dann kam der große Augenblick, der erste Alleinflug. Ich glaube, dass es wirklich im Leben eines Fliegers kaum einen größeren und spannenderen Moment gibt. Wenn man dann wirklich so weit ist und plötzlich allein in der Maschine sitzt, einsam sich selbst zwischen Himmel und Erde überlassen, dann ist das doch ein etwas seltsames Gefühl.
Ja, es ist natürlich zum einen die Welt von oben zu sehen. Man genießt einfach diese ganz andere Sicht, die man sonst ja gar nicht kriegt.
Heike Käferle, Vorsitzende der Vereinigung Deutscher Pilotinnen, erinnert sich gut an ihren ersten Alleinflug.
Ich denke, das kann jede Pilotin und jeder Pilot. Das erlebt man ja dann irgendwann, weil man nennt es ja Freifliegen. Und das vergisst man nicht.
Marga von Etzdorf wollte das Fliegen zum Beruf machen. Da die Deutsche Verkehrsfliegerschule keine Frauen zum theoretischen Unterricht zuließ, eignete sie sich den Stoff selbst an, bestand mit Bravour und bewarb sich mit 21 Jahren bei der Lufthansa.
Da bis jetzt bei Lufthansa noch niemals eine Frau als Flugzeugführerin eingestellt worden war, begegnete ich zunächst etwas erstaunten Gesichtern bei den Herren, denen ich meine Bitte vortrug. Aber als zweiter Führer konnte ja selbst eine Frau kein Unheil anrichten. Dieser Überlegung verschloss man sich nicht und ich bekam die Erlaubnis.
Allein schon der Fakt, dass es ihr gelungen ist, als einzige Frau zu dieser Zeit eine Anstellung als zweiter Führer, also als Co-Pilotin bei der Lufthansa zu erreichen, das war sensationell.
1930 kaufte sich Marga von ihrem Erbe und mit Unterstützung der Großeltern ein eigenes Flugzeug, eine Junkers A50 Junior. Sie ließ sie knallgelb spritzen und nannte sie Kiek in die Welt. Sie begann mit Werbe- und Kunstflügen, beherrschte besonders den Looping und den Rückenflug. Und all das ohne geschlossene Kabine.
Also die meisten Flugzeuge damals waren offen. Also es sieht aus wie so eine kleine Rakete mit 2 Löchern drin, stromlinienförmig, aber im Endeffekt ist es auch wie, ich sage jetzt mal, ein Motorrad in der Luft. Ja. Man ist da frei oben und hat vielleicht so ein kleines Windschild vorne dran, ja. Und ansonsten eine Kappe und eine Brille ist im Endeffekt dem Wetter ausgesetzt.
Und schon suchte Marga von Etzdorf eine neue Herausforderung: Langstreckenflüge. Nach Istanbul kam sie gut hin und zurück. Auch die Kanarischen Inseln erreichte sie ohne Probleme. Jedoch geriet sie auf dem Rückflug über dem Mittelmeer in ein Gewitter, musste in Sizilien landen und streifte beim Start am nächsten Tag eine Mauer. Pilotin und Maschine reisten getrennt nach Deutschland mit der Eisenbahn. Schließlich wollte sie 1931 nach Tokio. Monatelang plante sie die Reise, besorgte sich Überflugs-, Lande- und Startgenehmigungen und Karten, soweit vorhanden. Pilotin Heike Käferle.
Die Navigationsinstrumente waren ja äußerst gering. Ja. Im Wesentlichen hatte man den Kompass. Das heißt, man musste sich am Boden orientieren. Es ist natürlich einfach, irgendwelchen Flüssen entlang zu fliegen. Nur wenn dann mal große Gebiete ohne besondere Merkmale sind, kann es dann schon mal ein bisschen schwierig werden. Und früher hat sich jeder Flieger bestimmt mindestens einmal im Leben verflogen. Ja.
10 Stunden täglich im Flugzeug, um jeweils 1000 Kilometer zu schaffen. Immer allein auf sich selbst gestellt.
Das waren immerhin 11.000 Kilometer mit einem nicht sehr zuverlässigen, sehr schwachmotorigen Sportflugzeug.
Sie hat ja auch etliche Notlandungen gemacht. Das haben die Leute damals alle.
Als sie in der kirgisischen Steppe notlanden musste, um den Motor zu reparieren, stand der Erfolg ihres Unternehmens auf dem Spiel. Ein Jahr später verwandelte sie das Erlebnis für die Presse in eine Abenteuergeschichte.
Es war sehr komisch, alle diese Leute, die in Felle gehüllt waren, mit ihren eigenartigen, breitknochigen Gesichtern.
Haben Sie denn keine Angst, dass Sie sich mit Ihnen nicht verständigen könnten und Sie vielleicht von Ihnen...
Nein, sprechen konnten wir nicht zusammen, aber wir konnten uns mit der internationalen Sprache, mit der Zeichensprache doch ganz gut verständlich machen, soweit das nötig war. Und dann kam die schwierige Geschichte für mich, meinen Motor alleine wieder in Gang zu bringen. Das ist bei meinem Flugzeug besonders unangenehm, weil man da eigentlich gleichzeitig vorne am Propeller drehen muss und hinten im Führersitz den Kontakt einschalten muss.
Sie mussten sich also zerreißen, ne?
Ja, ich hätte es eigentlich gemusst, aber da ich das nicht konnte, musste ich also wie ein geölter Blitz hin und her schießen zwischen dem Führersitz und zwischen dem Propeller.
Sie haben es geschafft.
Ja, Gott sei Dank, nach einiger Zeit.
Nach nur 11 Flugtagen wurde die Mühe belohnt. In ihrer Autobiografie heißt es:
Noch 100 Meter, dann sind wir aus den Wolken heraus. Und genau an der Stelle, an der ich herauszukommen hoffte. Kiek in die Welt bekommt Gas, brüllt wieder freudig und trägt mich schnell meinem heiß ersehnten Ziel entgegen. Am 29. August, 4 Uhr nachmittags, landen wir, Kiek in die Welt und ich, in Tokio.
Tausende standen am Rollfeld und winkten mit japanischen und deutschen Fähnchen. Es folgten Empfänge, Einladungen, Vorträge. Der Kaiserliche Aeroclub Japans verlieh der Pilotin eine goldene Verdienstmedaille. Marga von Etzdorf war auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Doch der Rückweg wurde zum Fiasko. In China saß sie wegen politischer Unruhen mehrere Monate lang fest. Dann folgte der verhängnisvolle Absturz bei Bangkok, bei dem sie sich die Wirbelsäule verletzte. Wochenlang musste sie liegen.
Mein Flugzeug wurde ganz, ich nur leicht zertrümmert.
Und wieder kehrte sie ohne ihr Flugzeug nach Hause zurück. Der Spitzname Pechmarie machte die Runde. Marga von Etzdorf brauchte dringend ein neues, aufregendes Ziel und einen neuen Sponsor. Sie wollte nach Kapstadt, aber als sie erfuhr, dass ihre Konkurrentin Ellie Beinhorn dorthin fliegen würde, gab sie den Plan auf. Stattdessen entschied sie sich für Australien. Nach langen Verhandlungen stellte die Firma Klemm in Böblingen ihr ein Flugzeug. Doch der Flug endete schon in Aleppo. Und kurz darauf auch ihr Leben. 70 Jahre lang hieß es, die 25-jährige Marga von Etzdorf habe sich aus Scham und Enttäuschung über die weitere Bruchlandung das Leben genommen. Die Luftfahrthistorikerin Dr. Evelyn Krelin glaubte nicht, dass das der einzige Grund sei und recherchierte in den Archiven. Was sie entdeckte, wirft ein neues Licht auf den Tod der jungen Pilotin. Denn sie hatte nicht nur die automatische Maschinenpistole der Marke Schmeisser im Gepäck, für die sie keine Genehmigung besaß, dazu Munition, eine Kamera und Filmrollen, sondern auch einen Waffenkatalog und eine Preisliste. Und den belastenden Brief eines Angestellten der Rüstungsfirma Hähnel.
Gnädiges Fräulein, so sehr ich hoffe, dass Sie die Waffe nicht benötigen, so sehr würde ich mich freuen, wenn sich irgendwo auf Ihrem Fluge die Möglichkeit ergeben würde, Geschäfte mit dieser Waffe einzuleiten. Es ist ganz selbstverständlich, dass Sie an solchen Geschäften beteiligt sind.
Den Deutschen waren solche Geschäfte seit dem Ersten Weltkrieg verboten. Für die Einfädelung von illegalem Waffenhandel hätte sie ins Gefängnis gemusst. Evelyn Krelin.
Als ich dann in den Akten von Marga von Etzdorf den detailreichen Bericht des deutschen Sonderbeauftragten zum Tod Margas fand, da war das für mich so, dass ich also erschüttert gewesen bin, weil dieser Bericht so sehr dramatisch deutlich machte, wie verzweifelt Fliegerinnen wie Marga um die Finanzierung ihrer Flüge gerungen haben müssen, ja, welche gewaltigen Risiken sie auf sich genommen haben, um erfolgreich zu sein.
Franzosen und Deutsche verschlossen die unschönen Details in den Akten und vereinbarten Stillschweigen. Man fürchtete auf beiden Seiten diplomatische Verwerfungen. Das machte die Bahn frei für die Vereinnahmung der toten Pilotin durch die Nazis, die ihr eine pompöse Beerdigung mit Hakenkreuzfahne und Ehrenwache verpassten. Nur den Grabspruch hatte die Pilotin selbst gewählt.
Der Flug ist das Leben wert.
Im Zeitzeichen erinnerte Maren Gottschalk an Marga von Etzdorf, die heute vor 90 Jahren gestorben ist. Redaktion Gesa Rünker. Zeitzeichen morgen über die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de.